Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, lieber Andi, es ist mir tatsächlich gerade so ein bisschen nach Singen, aber ich weiß, ich darf das nicht. Du hast es mir mal nach einer Folge verboten, dass ich jemals wieder singe. Aber ich fand eigentlich, dass es ein schöner Einstieg ist für, ja, man muss leider so sagen, unsere letzte Folge vor der Sommerpause.
Haus raus, los.
Die ist nämlich heute. Und vor unseren bevorstehenden, naja, Urlaub in Italien ist es dann ja nicht.
Komm jetzt, aber
sing. Wir sind ein paar Tage in Italien, da kommen wir gleich später drüber. Denkt euch einfach, ich singe das Lied Urlaub in Italien von Aerobik. Gerne auch mal googeln und auf YouTube anhören. In dieser lila Laune bin ich gerade. Und du, Andi?
Du, ich bin gerade ein bisschen im Arbeitsstress. Ich weiß nicht, ob dein Singen mir helfen würde. Es ist sehr anstrengend. Es sind noch wenige Meter bis zur Ziellinie, bis wir dann nach Italien fahren in wenigen Tagen. Wir können ja gleich mal kurz darüber reden, was wir da vorhaben. Mhm. Ich freue mich aber auch, dass wir in die Sommerpause gehen. Ich freue mich, dass diese dritte Staffel jetzt zum Ende kommt. Wir müssen Verschnaufpause haben und
Wahnsinn, drei Staffeln schon und was
drei
irgendwie als Gag irgendwie in einem Hamburg in so einem kleinen Park oder an der Außenalster begangen geht, ja, jetzt in die vierte Staffel, denn wir wissen natürlich, wir kommen schon wieder, wir haben schon die ersten Termine, wir haben schon die ersten Gastredner schon wieder, also es geht weiter, schon krass, oder?
Ja, die Drogen machen wir wahr. Genau. Ich würde ja sagen, es gibt kein Entkommen, aber ich glaube, das gibt's.
Alles freiwillig hier. Jeder Gast ist freiwillig hier.
Keiner darf sagen, wir haben ihn oder sie gezwungen. Nee, tatsächlich. Genau. Ja, also wie gesagt, dies ist Folge 129, das ist die letzte Folge der dritten Staffel. Im August feiern wir 3 Jahre hin und weg. Haben wir uns da schon was überlegt? Haben wir gar nicht, ne? Das 3-jährige Jubiläum.
Ja, uns fällt noch was ein, bin ich mir ziemlich sicher.
Große Grillparty bei Sven auf dem Balkon.
Sowas oder so. Keine Ahnung. Karaoke singen.
Ich guck mal, ob ich Zeit habe.
In der Karaoke war.
Ja, gucken wir mal. Ja, aber ein bisschen was los trotzdem in der Branche, ne?
Ja, fangen wir erstmal mit was Schönen an. Du warst zu Gast in einem Livestream von der japanischen Fremdenverkehrszentrale, oder?
Ja, Japan Tourismus hat gefragt, ob ich ein bisschen über Japan, ein bisschen über Okinawa reden möchte. Da ging es einmal um das Thema Nippon Connection, das große Filmfestival in Frankfurt, das japanische. Da war ein Gast dabei, der hat darüber geredet. Und da ging es vor allem auch um den Schwerpunkt Filme aus Okinawa, also die Inselkette im Süden Japans. Ja, da war ich ja schon mal und da die Geschichten habe ich ein bisschen aufgewärmt. Die gibt es auch in unserem Podcast, in unserer neunteiligen Podcast-Serie Konnichiwa, der Japan-Podcast mit Sven Meyer und...
Gerne mal reinhören, Andi Jans.
Wie sehr nervt das?
Unglaublich, echt. Ich gebe auch auf, ich mache da jetzt keine Witze mehr oder versuche irgendwie originell zu sein. Ich sage jetzt einfach immer nur noch.
Je mehr es nervt, desto
mehr Spaß einer bist du nämlich. So einer bist du.
Ja. Total. Ja, nee, das war nett. Also wenn ihr das sehen möchtet, das ist auch auf der Seite von Japan Tourismus. Ist der Livestream mittlerweile hochgeladen? Könnt ihr euch das mal ansehen und anschauen, wer mich mal sehen möchte? Ich weiß nicht, ob das ein Motivator ist. Oh komm, Sven, spiel doch mal mit.
Okay. Ja. Ja, ich sehe dich ja jetzt wieder in Italien.
Und die Freude ist dir ins Gesicht geschrieben.
Ja, genau. Ja, nee, tatsächlich bin ich auch ein bisschen traurig eigentlich schon, wo wir gerade beim Thema Japan sind. Die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen ja, dass wir so ein bisschen asienaffin sind und dazu gehört natürlich auch Japan. Und leider ist auch ein guter Bekannter, ist gerade in den Schlagzeilen in der Branche und das tut einem natürlich schon so ein bisschen weh. Gemeint ist Johannes Frankenberg von JF Tours, der ja relativ viele Reisen absagen mussten. Und zwar aus dem einfachen Grund, er findet kein Fachpersonal mehr, der das machen kann. Und ich hatte ja, ich glaube, in der letzten Folge darüber geredet, dass ich beim Tourismusgipfel war und dass Hubertus Heil gesagt hat, uns fehlen im Moment 1,5 Millionen Fachkräfte, uns werden bis 2030 7 Millionen Fachkräfte fehlen. Ich befürchte, dass fast erst der Anfang, ne? dass Leute sich verkleinern müssen, Sachen absagen müssen, einfach weil keine Manpower mehr da ist. Und das tut einem natürlich immer im Herzen weh, denn er hatte ja ein gutes Produkt, er hatte gute Leistungen, er war angesehen in der Branche und ja, muss halt jetzt sich doch stark verkleinern. Also ich wünsche ihm alles Gute.
Ja, wünschen ihm alles Gute. Wir hatten ihn ja auch hier im Podcast, Folge 38, im März 2021. Ein sehr interessantes Gespräch. Ein Mensch, der eigentlich maßgeblich daran beteiligt war, auf den deutschsprachigen Quellmärkten Japan wirklich auch als eine größere Destination zu platzieren. Also wie gesagt, alles Gute an den Johannes, der auch bei mir um die Ecke wohnt in Hamburg und den ich auch mal ein paar Mal privat getroffen habe. Also ja, ich wünsche ihm alles Gute und ja, wünsche mir der Destination Japan alles Gute in dieser Zeit. Ja, wir sind ja sehr Japan-affin und irgendwie das Thema jetzt ganz zu umgehen, das wollten wir tatsächlich nicht. Ja.
Natürlich nicht. Andi, ist die Sonnencreme schon gekauft worden?
Für den Sommer?
Für den Sommer, ja. Selbst in Hamburg müsste es doch jetzt irgendwelche, also müsste mal die Sonne scheinen, der Regen müsste aufhören, die Sonne müsste scheinen und ihr werdet, ey, wenn ihr Glück habt, wahrscheinlich über 20 Grad haben jetzt gerade, oder?
Sven, es ist richtig warm in Hamburg und in Hamburg, es gibt, wenn die Sonne scheint, gibt es in Deutschland keinen schöneren Ort als Hamburg, wirklich nicht, ja. Es ist sensationell. Wir haben Strände, wir haben Seen, wir haben die Innenstadt, wir haben den Hafen, wir haben das Umland. Also du hast überhaupt keine Ahnung, Sven, ne? Was soll ich sagen?
Ich hab ja ein bisschen Ahnung, würde ich jetzt schon sagen. Also im Sommer ist jede Stadt, glaube ich, ganz nett. Auch Frankfurt ist im Sommer sehr lebenswert.
Ja, wenn man einmal über den Geruch von Urin bei der Ankunft irgendwie hinwegkommt, dann geht das
auch
schon.
Auch das Bahnhofsviertel, da ist viel los.
Ja, das also, ich weiß.
Unterschiedliche Eindrücke, die man dort mitnehmen kann von einer Reise.
Es gibt viele unschöne Orte, an denen wirklich viel los ist. Nicht nur das Frankfurter Bahnhofsviertel. Aber dennoch, nein, ich hab tatsächlich schon Sonnencreme. Es geht jetzt in die Sommerpause. Es geht jetzt nicht in den Urlaub, aber wir gehen zumindest in eine Podcast-Pause. Wir sind aber trotzdem, liebe Hörerinnen und Hörer, weiter im Sommer für euch da. Wir haben beschlossen, eine kleine Serie für euch aufzustellen namens Best of Hin und Weg. Das heißt, jeden Donnerstag, also auch nicht alle zwei Wochen, sondern jede Woche gibt es eine unserer alten Folgen. Wir haben uns unsere Lieblingsfolgen oder einige unserer Lieblingsfolgen aus der Vergangenheit ausgesucht, haben dazu einen neuen kurzen Vorspann gemacht jeweils und ja, wir hoffen, dass wenn ihr die Folgen noch nicht kennt, dass ihr da mal reinhorcht. Ja. Also wir haben uns einfach so einen kleinen thematischen Leitfaden gesucht und wir stellen auch unsere Destinations-Podcast einmal neu vor. Also Thema Japan, Thema Thailand, Thema China. Jede Woche eine Folge für euch, Best of Hin und Weg. Und wir werden da auch ein bisschen was auf Insta zu machen. Also keine Sorge, ganz sind wir nicht weg. Wir werden im August aber wieder mit neuen Folgen.
Und natürlich ist der Vorspann auch neu eingesprochen. Ne? Also da haben wir nochmal so ein bisschen drüber geredet. Wir nehmen nicht alles aus der Konserve, sondern ne, da ist auch ein bisschen Teil Neues mit dabei.
Bisschen
also, Arbeit haben wir uns gemacht. Lasst euch überraschen. Lasst euch überraschen. Genau. Ja, aber du hast ja gerade gesagt, kein Urlaub. Man kann jetzt sagen, wir sind heute unterwegs Richtung Italien. Es ist kein Urlaub, aber trotzdem ist es auch nicht ganz stressig vor Ort, würde ich mal behaupten. Oder? Was machen wir da?
Schauen wir mal, ob ich die Arbeit mache oder du, ne?
Also ich bin da nur zum Repräsentieren tatsächlich. Ich hab ja zwei Funktionen, aber du bist tatsächlich der Podcaster bei der ganzen Geschichte.
Der PR-Mann sollte das jetzt aber besser verkaufen als das. Ich hätte an deiner Stelle gesagt, dass du da zwei Jobs auszurichten hast.
Wenn einem der Job Spaß macht, dann nimmt man das nicht als Arbeit wahr.
Das stimmt, Sven. Aber liebe Leute, wir sind gleich auf dem Weg nach Italien. Wir sind auf dem Weg zu einer ganz interessanten Geschichte. Das Fährunternehmen Mobilines hat eine neue Fähre bestellt. Die ist jetzt angekommen im schönen Livorno, ne, an der Westküste der Toskana. Und ja, da wird in wenigen Tagen wird diese neue Fähre, die Mobilines Fantasy, eine der modernsten, größten RoPax-Fähren, das heißt eine Passagier- und Autofähre, auf Kreuzfahrtschiffniveau, wird sich auf die Jungfernfahrt begeben von Livorno nach Olbia auf Sardinien. Ja, und ratet mal, wer dabei ist. Ne?
Weiß nicht. Leute, die sich mit Fährschiffen auskennen. Ja, und wichtige dann, Leute für die Reederei.
Ja.
Freunde und Bekannte der Reederei.
Ja, und du dich auch.
Und du dich, genau.
Ganz genau.
Ja, ganz selbst genau. Schuld, Mobilines. Aber nein, wir freuen uns sehr. Es ist tatsächlich, man liest ja dauernd in der Fachpresse, dass vielleicht ein neues Kreuzfahrtschiff auf See sticht und sowas. Bei Fähren im Mittelmeer ist das nicht ganz so häufig der Fall. Und deswegen ist es tatsächlich ein sehr, sehr großes Ereignis, was dort stattfindet. Und ja, wie so eine ultramoderne Fähre heutzutage aussehen kann, darüber werden wir natürlich auch berichten. Wir werden zwei Tage an Bord sein, werden rübersetzen von Livorno nach Olbia, nach Sardinien. Wir werden auch einen Tag in Sardinien noch haben. Ja, ich freue mich drauf. Wird bestimmt ganz nett. Ich liebe ja Italien. Ich liebe Urlaub in Italien.
Urlaub in Italien.
komm, haus raus, richtig laut.
Nein,
trau dich.
Google's lieber. Und worauf ich mich natürlich auch freue und was ich natürlich auch ganz toll finde, neben den italienischen Weinen natürlich auch italienisches Essen, oder?
Ja, ich freue mich auf die Gnocchos und dann eine schöne Pizza Hawaii irgendwie dann, ne, mit dem
Lambrusco
dazu. So sehe ich das Ganze, ja, ne? Und dann kannst du mich ja da mal kulinarisch einschulen, ne? Du bist ja, glaube ich, ein bisschen besser bewandert in Sachen Italien als ich, ja. Wobei, italienische Geschichte, römische Geschichte, da schauen wir mal, was uns da so einfällt unterwegs. Ne?
Ich glaube, wir ergänzen uns ganz gut. Ja, du kannst mir ein bisschen was über römische Geschichte in Livorno erzählen und ich dir was über die Gnocchis an Bord.
Gnocchos, Sven, Gnocchos.
Entschuldigung.
Ja. Sehr schön.
Aber irgendwie freue ich mich aber trotzdem. Keine Ahnung, warum jetzt, aber ich freue mich.
Wir treffen uns morgen in Florenz und dann geht's los. Dann
Setzen
wir uns in den Zug, fahren nach Livorno und dann geht's ab auf hohe See. Ich bin hochgespannt und ich freue mich. Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst, Rede von guter Küche. Wir haben heute einen Gast, der uns sehr am Herzen liegt, den wir schon mal zu Gast hatten. Das ist jemand, der in der Gastronomie eine relativ laute, eine relativ große Stimme hat und der nicht unkontrovers ist, ne, könnte man ja sagen. Ne? Und ich bin super gespannt, ja, was so in letzter Zeit bei ihm los ist und ich bin super froh, dass er, dieser lustige Typ, zu uns in die allerletzte Folge der dritten Staffel kommt. Also, los geht's, viel Spaß, ahoi.
Lustiger Typ.
Hin und weg. Der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind online, Folge 129, die allerletzte unserer dritten Staffel, bevor wir ins vierte Jahr gehen, hin und weg der Reisepodcast mit Sven Meyer und
Andi Jans.
Jawohl. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, nicht nur war er schon einmal bei uns zu Gast, wir haben damals gesagt, es gibt so viel mit ihm zu besprechen. Und bevor ich ihn vorstelle, ich habe einfach so eine Vorstellung, die kann ich mir nicht ersparen. Also, er hat Bücher geschrieben wie die Ist die Avocado regional? Skurrile Geschichten aus dem Restaurant. Sein zweites Buch ist Das Gemüse auch vegan? Die lustigsten Restauranterlebnisse eines Kellners oder die Leiden des jungen Waiters. Er hat eine Facebook-Seite mit fast 45.000 Followern. Gastronomicus, Alltagsgeschichten eines Kellners. Und jetzt kommt der Hammer. In einem anderen Leben war er mal ein Neonazi und ist dennoch heute der vielleicht bekannteste Kellner Deutschlands. Olli Rieck, herzlich willkommen.
Ja, Andi, also auch erstmal herzlichen Dank an euch für diese zweite Runde, ja, in diesem überaus tollen Podcast, moderiert von dir, Andi, und der Sven ist auch dabei.
Ja. Was? Danke.
Ich sag nur Heidenheim. So.
Ich glaube, wir müssen dazu sagen, liebe Hörer, ja. Die beiden haben sich hier eben schon kurz bevor ich den Aufnahmeknopf gedrückt habe, ein bisschen in die Haare gekriegt. Da ging es um Heidenheim und den HSV. Wir haben dem Olli gerade zum Klassenerhalt gratuliert und ich als so Wahlhamburger darf das ja eigentlich gar nicht, ne?
Das war Schieberei. Das war alles gefaked. Der hat so lange nachspielen lassen, bis wir den Klassen, also bis wir nicht aufgestiegen sind. Es sollen keine Verschwörungstheorien sein oder sowas, aber ich bin mir relativ sicher, das ist gefaked. Das kann nicht sein. Ich mache dazu eine Facebook-Seite auf.
Es liegt bestimmt nicht an den HSV. Es kann gar nicht an den HSV liegen.
Also ich
danke, Sven.
Auf gar keinen Fall.
Sehr gut.
Ich muss jetzt hier trotzdem mal schlichten. Ich hätte mir auch nie im Leben gedacht, dass ich mal in einer Vorstellung eines Gastes die Worte vegan und Neonazi irgendwie in einem Satz erwähne. Das war auch, auch ein erstes Mal hier bei uns im Podcast. Also, wir haben viel zu besprechen, Olli, aber wir steigen auch mit dir in die PR-freie Zone ein. Und du musst ohne PR jetzt mal ganz ehrlich beantworten. Das fällt dir auch sonst so schwer. Du nimmst ja sonst wirklich jedes Blatt vor den Mund. Ne?
Ich bin diplomatisch. Ich bin sehr diplomatisch.
Total. Ja. Total. Ja. Deswegen bist du ja auch mit dabei. Und welch eine Ehre. Andi hat lange nicht mehr so einen Vortrag gehalten bei dem Gast. Also Olli, darauf kannst
und du dir
was einbilden, nicht auf den HSV. Aber wir fangen wir jetzt, ne, wir wechseln das Thema, gehen sofort in die PR-freie Zone. Du willst was sagen, du darfst jetzt nichts sagen. Willkommen in der PR-freien Zone. Lieber Gast sein oder Gäste willkommen heißen?
Gäste willkommen heißen.
Echt?
Ja. Ich ärgere mich permanent, wenn irgendwas ist. Der Personalmangel macht es möglich. Leute, die den Job nicht können, die unaufmerksam sind, deswegen, ich stehe lieber am Tisch als daran zu sitzen.
Also auch bei dir gibt es dieses Phänomen, dass wenn man in etwas arbeitet, dass man und dann selbst auf der anderen Seite steht, dass man nicht loslassen kann. Dass man immer guckt, was könnte er jetzt verbessern, wie könnte er laufen, warum hat er nicht gelächelt. Wenn er guten Tag, herzlich willkommen sagt, dann hätte er schon mal einen Euro Trinkgeld parat gehabt. Mhm. So gehst du einen Restaurantbesuch ran.
Richtig. Und ich laufe ganz oft am Grand Elysée vorbei. Ja, die haben eine Terrasse. Mhm. Und jedes Mal fallen mir irgendwelche Sachen auf, wo ich mir denke, das kann man doch anders machen. Getränke nachfüllen zum Beispiel, leere Sachen abräumen und sowas. Jedes Mal, wenn ich daran vorbeilaufe,
räumst du selbst ab.
Würde ich am liebsten, manchmal würde ich am liebsten einfach mitmachen. Ja, das kommt dann auch tatsächlich. Wenn man also merkt, dass die hart überfordert sind, gerade jetzt durch den Personalmangel, ne, sieht man es ganz oft, hat man manchmal wirklich so das Gefühl, jetzt sich umzuziehen und einfach mitzumachen.
Olli, ich habe eine Idee für dein drittes Buch.
Ich weiß auch schon eins.
Geschichten eines Hobbykellners.
Ich dachte jetzt eher so, der Fake um den nicht aufgestiegenen HSV, der Fake-Schiedsrichter in Heidenheim, das wäre mein Titel gewesen. Aber das stimmt, das könnte man eigentlich tatsächlich machen. Das ist schon echt bitter, was man teilweise wirklich sieht, ne? Also da rächt sich im Prinzip jetzt so das Umwandeln der Vollzeitbeschäftigung in Prekärbeschäftigung.
Da kommen wir gleich dazu. Jetzt nicht gleich mit den Pferden hier durchgehen, Olli. Die zweite Frage der PR-freien Zone. Wie sehr trifft dich die teils harte Kritik online? Du bist ja doch teilweise echt richtig angegangen. Ich verfolge das mal mit und dann ich bin ja auch manchmal geneigt dazu, will dann auch was kommentieren, aber ich bin so ein Social-Media-Nicht-Kommentierer. Aber wie sehr trifft dich das?
Mittlerweile gar nicht mehr. Also das Schlimmste ist halt gewesen, dass man nach meinem Ausstieg, ne, da kommen wir wahrscheinlich später zu, aus der rechten Szene, wenn du dann Morddrohungen und sowas bekommst, ne, also wirklich handfeste Drohungen, die schon in den strafrechtlich relevanten Bereich gehen, das war schon Schmackes, ja. Aber das, was ich so kommentiert, was andere kommentieren, was ich so auf TikTok zum Beispiel manchmal lese, ist mittlerweile, ich bin so lange in den sozialen Netzwerken unterwegs und weiß ja auch um meine durchaus kontroversen Ansichten, die ich habe. Und da ist es halt logisch, dass wenn du Sturm erntest, dass du dann Orkan sehst. Nee, andersrum, ne? Egal.
Ihr seid im Norden, ihr kennt euch aus mit Stürmen und schlechtem Wetter.
Richtig.
Ich bin ja schon im Süden von Deutschland, wie wir vorher festgestellt haben.
Ja, in Österreich wahrscheinlich gerade irgendwie, ne?
Wir können ja mal gucken, wie viele maritime Metaphern wir heute einbringen können. Sven bringt auf jeden Fall die Unterhaltung jetzt in ruhigere Fahrwasser.
Oh mein Gott.
Und das Schiff wieder auf Kurs.
Vielleicht könnt ihr es heute doch alleine machen, die Hamburger unter sich.
Das hatten wir doch beim letzten Mal schon. Wir wollen dich nicht ausgrenzen, lieber Sven. Wir sind für Integration von süddeutschen Menschen.
Das ist nett. Benimm dich oder es gibt kein Trinkgeld.
Ja. Boah, Alter.
Die dritte. Dann kommen wir gleich nochmal zu Trinkgeld. Da habe ich was sehr, sehr Lustiges. Aber dritte Frage, PR-freie Zone. Was ist härter? Dumme Gäste oder dreiste Gäste? Dumm oder dreist?
Dumme Gäste. Dumm. Ja. Dumme Gäste. Bei dreisten Gästen weißt du, dass sie es extra machen und dass sie sich gewahr ihrer Methoden sind. Mhm. Ja. Das ist quasi ein Gegner auf Augenhöhe. Er versucht mich zu bescheißen und dann versuche ich ihn zu bescheißen. Also jetzt mal plump gesagt, ne? Dumme Menschen kannst du es teilweise nicht erklären. Die sind auch nicht reflektiert. So. Wenn du denen was erklärst, das verstehen sie nicht. Also mir sind dreiste Gäste lieber, weil dann habe ich auch ein bisschen Spaß als dumme Gäste, wo es auch egal ist, ob sie es verstehen oder nicht, weil sonst wären sie ja nicht dumm.
Okay.
Du Olli, wir haben, bevor wir dich gerade dazugeholt haben in unser virtuelles Studio, haben wir darüber geredet, ob wir erst über deine braune Vergangenheit reden sollen oder über deine Vergangenheit und Gegenwart als Servicekraft und was das alles mit sich gebracht hat. Wir konnten uns einfach nicht entscheiden, ne? Weil beides so interessant ist, ne? Die Frage ist, wie steigen wir ein? Ne?
Naja, also die rechte Szene oder ich sag mal das Ende meiner Zeit, dieser Denkweise, ja, geht ja einher mit meinem Eintritt in die Gastronomie. Also von daher wäre das so die Brücke, die ich schlage von der rechten Vergangenheit, dem Nationalismus oder dem nationalistischen, rassistischen, antisemitischen Denken, dann in die Gastronomie, wo man dann mit Menschen zu tun hat, die von überall herkommen. also das Krasse, mich hat's getroffen wie ein Schlag im Prinzip, dass mein Ausbildungsbetrieb ein Hotel gewesen ist, welches bekannt dafür ist, Menschen mit, also Inklusions- und Integrationsbedarf eben zu fördern. Also zwei Gruppen, mit denen ich damals nichts anfangen konnte. Ja, also mit einem hohen sozialen Anspruch. Und das war im Prinzip auch ganz gut, da, ich sag mal, ins kalte Wasser geschubst zu werden, weil ich da wirklich gezwungen gewesen bin, mit Menschen in Kontakt zu treten, die ich vorher abgelehnt habe oder mit denen ich gar nichts zu tun haben wollte. Ja, und dann kommst du ja allmählich, merkst du ja, okay, die sitzen im selben Boot wie ich, das sind die Kollegen, machen dieselbe Arbeit wie ich. Ja, und die Gastronomie hat insofern einen extrem großen Anteil an der Entwicklung. Ja, das ist das eine. Das andere, ich war ja nicht nur, also wenn du rechts bist, bist du natürlich auch konservativ. Ja, so, du bist kapitalistisch, du bist konservativ und so weiter. Und durch die vielen Jahre, wo ich selber diese ganzen Tricks erleben musste, mit denen Arbeitgeber ihre Beschäftigten hinters Licht führen, auch das ist die zweite Säule, dass man das System hinterfragt und sagt, dass mit Kapitalismus und mit Konservativismus kommt man hier nicht weiter, ne?
Kann ich kurz fragen, wie lange warst du in der Szene drin und wie bist du da reingekommen? Wie lange war dieser Sumpf?
Ja, wie lange ist halt schwer zu sagen. 15 Jahre werden es sein. Das Problem ist, du steigst da nicht von heute ein und steigst nicht von heute wieder aus. Das ist im Prinzip ein schleichender Prozess, der sich entwickelt hat. Also mit 15 fing es bei mir an, kann ich im Prinzip sagen. Mit 15 ging es los. Und das hat sich dann mit den Jahren verstärkt, weil ich Geschichtsbücher gelesen habe. Also habe sehr, sehr viel über deutsche Geschichte gelesen, also quasi ein Selbststudium gemacht, habe auch nichts anderes gemacht.
Ich wollte gerade fragen, hast du in der Zeit gearbeitet oder was hast du?
Ja, nee, ich war dann noch Schüler mit 15 und auch dann später meine erste Lehre habe ich Bäcker gelernt. Da war ich schon richtig stramm rechts und bei der Bundeswehr war es dann auch natürlich bei der Bundeswehr auch gar kein Problem. Ja, das ist wie ein anderes Kapitel, aber da habe ich gar keine Probleme gehabt, das irgendwie auch auszuleben, mehr oder weniger offen. Aber der Weg dahin war halt ein ganz, ganz langer Prozess und dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis du eben Menschen kennenlernst, die genauso drauf sind wie du. Ja, das war in meiner Bäckerlehre dann, der Geselle, der war schon deutlich weiter als ich, auch einige Jahre älter als ich, also viele Jahre älter als ich. Und der hat dieses, ich sag mal, braune Potenzial erkannt. Und dann ging es halt weiter, dass man sich angefreundet hat. Der hat dann geguckt, wie weit kann er bei mir gehen. Und er konnte bei mir weit gehen. Und dann ging es in eine rechtsradikale Burschenschaft über einen Freund von ihm, der in dieser Burschenschaft Mitglied gewesen ist. Und bei so Burschenschaften, da kommst du ja nur rein mit dem Leumund. Da klopfst du dich an die Tür und sagst, hallo, hier bin ich. Jetzt habe ich Bock, bei euch mitzumischen. Das gibt Burschenschaften, da geht es. Aber die haben auch nichts zu verstecken, sag ich mal, ne? So, also nicht jede Burschenschaft ist rechts. Nichtsdestotrotz sind das so ganz konspirative Strukturen, die gerne unter dem Radar des öffentlichen Interesses laufen. Und diese Burschenschaft, die lange, lange Jahre auch im Verfassungsschutzbericht in Hamburg gelistet gewesen ist, hatte natürlich Angst, sich irgendwelche U-Boote reinzuholen. Also ging es nur mit Leumund. Und am ersten Abend bei der ersten Veranstaltung bin ich dann gleich Fuchs geworden, also quasi Mitglied auf Probe. Und da musst du ein Fuchsenjahr absolvieren, in dem du quasi das, was dir gesagt wird, auch zu tun hast. Also du bist in der Nahrungskette ganz weit unten und Burschenschaft funktionieren eben streng hierarchisch. Ja, da hat jeder seinen Platz und jeder seine Aufgaben. Da ging das mit der Indoktrinierung dann richtig los. Also das war die Phase, wo ich wirklich ganz, ganz extrem rechts war, also rechtsextrem war ich schon.
Darf ich hier kurz, ich hasse es immer, über diesen braunen Dreck zu reden, Entschuldigung. Lass uns das überspringen so ein bisschen, wir sind ja auch ein touristischer Podcast, ne, heute geht es um Gastronomie, was ja angrenzt an den Tourismus. Ja. Wie war das dann, wie du rausgekommen bist? War es dann so, na, ich muss jetzt komplett was Neues machen, was anderes? Hast du damals als Bäcker gearbeitet und dann gesagt hat, ich muss mich hiervon lösen, weil sonst komme ich hier nie raus?
Nee, im Prinzip wurde ich irgendwann aus der Burschenschaft rausgeschmissen und habe damit meine kompletten sozialen Kontakte verloren und bin dann in die Gastronomie gegangen und habe in der Gastronomie im Prinzip ja neue soziale Kontakte durch meine Kollegen geknüpft. Und dann kam ein ganz, ganz, ganz langer Prozess des Nachdenkens und des Reflektierens und das Zulassen, andere Leute an einen rankommen zu lassen, ne? So. Also du steigst nicht, wachst nicht morgens auf und sagst, ich bin jetzt der netteste Mensch der Welt und stehe voll auf Demokratie und Menschenrechte, sondern das ist ein ganz harter Weg des, ja, Selbstreflektierens und des Umdenkens, ja, so. Und das ist halt zwingend notwendig gewesen in der Gastronomie, vor allen Dingen, weil das ein gutes, enges Team gewesen ist. Und dass Menschen gewesen sind, die mir gezeigt haben, ey, es ist alles cool, ja. So, wir machen ja dieselbe Arbeit und dieselbe harte Arbeit. Ich bin nicht besser oder schlechter gestellt als andere. Also bekam das wirklich Risse. Diese braune Bubble, in der du dich befunden hast, bekam Risse, weil du nicht in der Realität lebst. Du lebst in eine von dir für dich geschaffene Realität, die mit der Wirklichkeit gar nichts zu tun hatte.
Ich will mal ganz kurz fragen, was dich ja auszeichnet, vor allem in deinen Social-Media-Aktivitäten als Gastronomikus, ist ja auch so ein Empfinden ganz starkes für Gerechtigkeit und Fairness. Du hast eben schon ein bisschen erzählt, so diese Wanderung dann von rechts nach links, auch durch die Gastro, die ja sehr inklusiv ist, ja auch sehr divers ist, wo ja wirklich Leute aus den unterschiedlichsten ethnischen, kulturellen, sozioökonomischen Backgrounds auch arbeiten. Diese Wanderung von rechts nach links, kannst du dir mal ein bisschen beschreiben, so auch im Alltag? Also warst du dann von Leuten umgeben, die halt aus anderen Ländern, anderen Kulturen kamen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ne?
Ja, natürlich. Also mir wird das ja ganz oft vorgeworfen, so dieser Wandel erst rechts, jetzt links. Ja, das gibt vielleicht Menschen, die sind heute in der Linken und morgen in der AfD. Ja, aber und dann ist es unglaubwürdig. Das ist unglaubwürdig. Aber ich habe ja lange gebraucht. Ich habe ja auch 15 Jahre dafür gebraucht, bis dieser Ausstieg ganz vollzogen gewesen ist. Ne? Das macht man nicht von jetzt auf gleich. Und wie gesagt, ich habe ja viel selber erfahren müssen, wie du halt von Betrieben über den Tisch gezogen wirst. Ja, du lebst von kleinem Geld, also wenig Geld. Du machst immer Überstunden, die wurden nie bezahlt und so weiter und so fort. Also du erfährst an dir selber sehr viel Unrecht und fängst dann an, das ganze System zu hinterfragen. Aus dem eigenen Leid heraus, sag ich mal, hinterfragst du das. Und dann ist da kein Platz mehr für konservative Denkansätze, für Neoliberalismus, Turbokapitalismus. Also du fragst dich schon, also ich kann mich an eine Situation erinnern, ich habe in einem Hotel gearbeitet, das hat im Jahr einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag gemacht, aber für ein Hotel schon ordentlich. Und das wurde immer gefeiert, da gibt es diese Mitarbeiter-Events, da wurden dann die Zahlen präsentiert, wo sind wir, wo waren wir und wo wollen wir hin? Und dann kam irgendwann, ja, das haben wir. Und dann hieß es, ja, wir wollen nächstes Jahr versuchen, 5% mehr zu erreichen. Und wir haben jetzt den und den Millionenbetrag. Und dann haben alle geklatscht und gefeiert. Und ich habe mir gedacht, was habe ich jetzt eigentlich davon? Also während das Hotel immer mehr Umsatz macht, immer mehr Umsatz, 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 steigt mein Lohn nicht. Und dann fängst du an zu überlegen, sagst, das ist doch nicht gerecht. Das ist doch nicht gerecht. Wieso wird nicht ein Anteil an die Beschäftigten ausgeschüttet? Wieso werden die Überstunden nicht bezahlt? Damals gab es ja keine digitale Arbeitszeiterfassung. Da hast du alles händisch reingeschrieben. Also auch, wie du wirklich gearbeitet hast. Aber ich war ja auch ein bisschen dumm. Also ich war ja wirklich damals blauäugig und jung und hatte keine Ahnung. Und natürlich hätten wir die Überstunden nicht bezahlt bekommen, weil da ja gegen das Arbeitszeitgesetz verstoßen wurde. Das ist ja auch so ein Ding. Also es wäre ja ein Eingeständnis für die gewesen. Und dann wird aus einer Ordnungswidrigkeit eine Straftat, weil dann eben ja keine die Sozialversicherung nicht bedient wird. Lohnsteuerbetrug und so weiter und so fort. Und dann ging es halt immer weiter. Dann bin ich in die Gewerkschaft eingetreten, habe mich da oder nach wie vor auch stark engagiert und eben durch die Social-Media-Arbeit eben festgestellt, dass viele wie ich diese Erfahrung gemacht haben, unabhängig, ob sie nun einen Migrationshintergrund haben oder nicht. Ich meine, wir haben in der Gastronomie einen Migrationsanteil von 40%. Ich glaube, 38 sind es aktuell, so ungefähr. Also da waren immer irgendwie Menschen aus aller Herren Länder, ja, die mit denen ich gearbeitet habe. Also das ist auch nochmal den Ball zurückspielen auf meine Vergangenheit. Also irgendwann bricht das Kartenhaus halt einfach zusammen. Na, und man, wir müssen gemeinsam für unsere Sache kämpfen. Weil wir zahlen alle dieselben Mieten, wir haben dieselben Lebenshaltungskosten. Also es ist halt krass, wenn du in einem Laden in Hamburg arbeitest und der Gast wahrscheinlich genauso viel Miete zahlt wie du selbst.
Du bist nach der Pandemie, wo ja man einfach keinen Job hatte, war es für dich ja nie ein Thema, ob dass du zurückgehst in die Gastronomie, oder? Das oder gab da noch mal irgendwie Zweifel?
Ja,
du machtest damals im ersten Gespräch, machtest du eigentlich nicht so den Eindruck, dass du zweifeln würdest, oder?
Also tatsächlich war es so, du hast ja, glaube ich, also jeder hat ja mal so einen beruflichen Tiefpunkt, wo man das Ganze hinterfragt, wo man sagt, kann ich das jetzt noch? Geht Gastronomie noch? Und es gab tatsächlich den Punkt, wo ich ernsthaft mich nach etwas anderem umgesehen habe, auch hätte was anderes anfangen können, also eine Jobzusage in einer ganz anderen Branche und dann im letzten Moment zurückgezogen habe, weil ich dachte, Gastronomie ist, das kann ich nicht, ich kann das nicht.
Du musst ja kein Unternehmen nennen, aber darf ich mal fragen, in welcher Branche das war? Also für mich bist du der Urtyp eines, okay, ich bin auch in Köln aufgewachsen, ich kenne Kellner, die sind laut, die sind frech, die geben Kontra, das ist lustig, sich mit denen zu unterhalten. Die Kürbisse, so bin ich aufgewachsen, da komme ich her. Also ich liebe das, ich mag das, ich bin das gewohnt, aber ich kann mir dich wirklich fast nirgendwo anders vorstellen. Stadionsprecher bei MSV vielleicht.
Ich glaube, die haben schon einen. Ne?
Die haben schon einen, ja. Also die haben schon einen. Ja, ich wollte tatsächlich, so blöd es klingt, aber ich wäre fast Busfahrer geworden. In Hamburg, beim HVV, Busfahrer. Die zahlen extrem gutes Geld. Da ist Planungssicherheit. Also für gastronomische Verhältnisse ist das eigentlich eine so, also, und dann, weil ich fahre auch viel Auto oder bin früher viel Auto gefahren, kenne Hamburg halt eben, das ist meine Heimat, aber schlussendlich, nee.
Man ist still, man sitzt vorne ganz alleine meistens.
Ja, das ist das Problem, also ja. Ich glaube, erstmal bin ich zu angefixt, ich habe nie im Sitzen gearbeitet. Ja, ich weiß nicht, also nee, das ist halt nicht das Gleiche. Das ist halt auch, also das wäre auch das Einzige, ich hätte auch sonst gar keine Idee, was ich machen soll. Ich würde, glaube ich, ich würde beim Arbeitsamt sitzen. Oder ich habe gar keine Ahnung, was es außer der Gastronomie noch gibt. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Parkwächter oder weiß ich nicht. So irgendwie Schraubenzählen bei Wirt irgendwo oder ein Mercedes zusammenkloppen. Aber dafür ist mir, das ist auch bei Bayern, glaube ich, Sindelfing oder wo, das muss auch nicht sein. Ne?
Ihr habt ein Airbus-Werk. Du kannst Flugzeuge zusammenbasteln, wenn du magst.
Ey, das willst du nicht.
Das will ich aber auch nicht. Ja.
Ey, ich schwöre dir, wenn du mich an so einem Airbus lässt, dann sitzt, dann ist die hinten das Ruder, Seitenruder auf der anderen Seite verkehrt rum. Weißt aber, du, so falsch anmontiert, so, oh, scheiße. Naja, gut.
Aber
A380 fliegt ja keiner mehr, egal.
Wie geht's dir denn jetzt nach zwei Jahren, drei Jahren, dieses Ups und Downs, was umtreibt dich jetzt? Also du bist weiterhin tätig in der Gastronomie, aber was treibt dich an? Ne?
Also Pandemie, ja, also ich habe die Pandemie tatsächlich zwar stark, also ich habe sehr viel Geld verloren, aber habe die Pandemie tatsächlich relativ gut überstanden. Was mich aber jetzt umtreibt, ist halt zum Beispiel auch diese Trinkgeldgeschichte. Also da hat sich auch in der Pandemie nochmal meine Meinung dahingehend verschärft, dass wir weg müssen von Trinkgeld. Unbedingt. Du kannst es nicht verbieten, du sollst es nicht verbieten. Gäste sollen weiterhin, wenn sie es möchten, dem Personal ein angemessenes Trinkgeld geben. Allerdings nur unter der Maßgabe, dass das ein nice to have, aber kein must to have ist. Ja, das habe ich in der Pandemie tatsächlich verinnerlicht, weil ich sehr, sehr viele Kollegen kenne und also mit vielen Leuten besprochen habe, denen wirklich das Trinkgeld das Genick gebrochen hat. Mhm. Ja, die haben teilweise wirklich durch Trinkgeld haben die sich ein finanzielles Polster geschaffen, das sie dann aufgelebt haben mit der Zeit. Und dann gemerkt haben, naja, okay, ich arbeite jetzt, ich habe jetzt nicht nur Urlaub, okay, im Urlaub kriegst du auch kein Trinkgeld, aber meistens hat man dann Rücklagen. Aber drei Jahre Pandemie, das ist ein anderer Schnack. Und da haben viele gemerkt, das System Trinkgeld ist schön, wenn man es hat, aber für die, die Urlaub haben, krank sind, in der Berufsschule sind, im Mutterschutz sind, die frei haben, ja, die partizipieren davon am Ende nicht. Und trotzdem gibt es immer noch, auch heute nach der Pandemie, obwohl eigentlich jetzt alles besser wissen müssten, gibt es immer noch Betriebe, die mit Trinkgeld werben. Ja, die zwar nicht sagen, okay, wir können jetzt nicht irgendwie tariflich oder übertariflich zahlen, aber wo in Stellenausschreibung drinne steht, Trinkgeldbeteiligung.
Zum Thema Trinkgeld, ich hatte es ja schon angekündigt, ich habe es am Wochenende in einem Podcast gehört, ich konnte es nicht glauben und auf Vorbereitung auf unser Gespräch, tatsächlich habe ich mich heute auch vorbereitet, habe ich es gegoogelt und das gibt es tatsächlich, wurde letzte Woche publiziert, die Deutschen, es gibt eine Umfrage und die Deutschen sagen, sie geben innerhalb von Europa am liebsten Trinkgeld. Also die Deutschen mögen es, also 76% der Deutschen mögen es, Trinkgeld zu geben und geben immer Trinkgeld. Und damit liegen sie in europaweit ganz vorne. Sie geben fast so viel Trinkgeld wie die Amerikaner. Sagen die Deutschen über sich selbst.
Jetzt, das stimmt aber nicht.
Genau, also ich musste sehr, sehr laut lachen. Also wie ist deine Erfahrung? Also ich war im Ausland unterwegs und dort haben mir Reiseleiter gesagt, ich sage jetzt nicht auch in welchen Ländern, die haben gesagt, es gibt kaum noch deutsche Reiseleiter, weil die Deutschen so knauserig sind und kein Trinkgeld geben. Andere Länder sind da viel, viel spendabler als die Deutschen.
Ja.
Und deswegen gibt es keine deutschen Reiseleiter oder nur noch sehr wenige deutsche Reiseleiter. Wie ist deine Erfahrung? Also ich musste herzhaft lachen, als ich das gehört habe und wie auch für die Selbstwahrnehmung der Deutschen da so ein bisschen ist, weil ich kenne beide Seiten.
Ja, das ist Gedröhn. Eigentlich bin ich auch gar nicht schockiert. Das Witzige ist, ich habe jetzt letzte Woche mit ProSieben an der Alster gedreht und die Journalistin oder Redakteurin, die meinte das auch. Die hätte das auch irgendwo gehört. Die Deutschen geben gerne viel Trinkgeld. Sag mal, nein. Einfach nein. Was denn? Alter, hast du mal Amerikaner bedient? Hast du mal einen zufriedenen Amerikaner bedient? Der scheißt dich zu mit Trinkgeld. Der sagt nicht, ich will einen Cappuccino für 3,90 Euro, hier mach 4 und teils aber mit deinen Kollegen. Weißt du? Das ist doch bescheuert. Die geben doch nicht, also die geben nicht weniger Trinkgeld als vor der Pandemie. Das muss man schon sagen. Mhm, ne? Okay. Also, so, das ist schon mal so ein Ding. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass der Durchschnitt bei 15% oder 20% liegt. Mhm. Das kommt natürlich auch darauf an, wie hoch der Zahlbetrag ist. Natürlich ist das Trinkgeld höher, wenn ich nur einen Cappuccino bezahle. Ne? Ja, ja. So, wenn der 3,50 kostet und ich gebe 4 Euro zum Beispiel, dann ist das Verhältnis natürlich ein anderes, als wenn ich für 8.000 Euro eine Party schmeiße und nicht 10% gebe, was dann 800 Euro wären. Mhm. Ne? Also nach dem Motto, auch Kleinvieh macht Mist und diese Beträge läppern sich, aber das ist genau dasselbe Gedröhn. Ach, ich kenne diese Kommentare auch immer unter meinen Videos, wenn ich irgendwie was schreibe. Hunde sind nicht erlaubt zum Beispiel, weil Hunde einfach, das geht im Restaurant einfach nicht. Und dann alle schreiben, ja, also mein Hund benimmt sich. Ja, oder du schreibst zum Beispiel, die Unternehmen, die bezahlen scheiße. Und dann schreiben die Unternehmer, also ich bezahle meine Angestellten fair. Mhm. Das ist ja nicht überprüfbar. Also das ist das, was du sagst, Sven. Das ist die Selbstwahrnehmung, die natürlich schöner und geiler ist. Ich sage ja nicht irgendwie öffentlich oder wenn mir jemand eine Kamera ins Gesicht hält, dass ich kein Trinkgeld gebe.
Wir haben dich ja als den vielleicht bekanntesten Kellner Deutschlands vorgestellt. Muss man vielleicht auch dazu sagen, dass das nicht zwingend im Licht der Öffentlichkeit ist, aber viele, viele Menschen, die in der Gastronomie arbeiten, wissen, wer du bist, haben von dir gehört, von deinen Büchern, kennen deine Blogs und so weiter und so fort. Du kriegst aber gerade zu diesem Thema, muss man auch dazu sagen, aus der Branche, aus der Gastronomie ja nicht nur Zustimmung. Ne? Da steuern ja auch selbst Leute, die selbst in deinen Schuhen auch stecken, ganz schön dagegen. Ne?
Ja, das ist beim Thema Trinkgeld natürlich klar, weil das ist ein sensibles Thema, weil viele sind eben abhängig vom Trinkgeld. Das wird niemandem zugeben, aber wenn wir uns die Gehälter angucken, dann sind die Leute abhängig vom Trinkgeld. Und wenn ich jetzt komme und sage, wech mit dem Trinkgeld, lieber stabile Löhne, dann ist klar, dass man dafür kritisiert wird. Ja, wobei viele haben es ja in der Pandemie gemerkt. Also da habe ich auch viele gehört, die dann geschrieben haben, naja, in der Pandemie habe ich gar kein Trinkgeld gehabt, über 2-3 Jahre hinweg musste und dann auch noch von 60% oder 67%, wenn du ein Kind hast, vom Kurzarbeitergeld zum Beispiel leben. Das Problem ist einfach, die Leute denken einfach nicht in die Zukunft. Wenn ich Trinkgeld bekomme, aber einen schlechten Lohn, dann lebe ich im Hier und Jetzt zwar gut. Ich habe früher auch im Monat, also im Sommer, je nachdem, im Sommer waren es teilweise 2.000, 2.500 Euro im Monat. Bar auf Krall. Ich habe gelebt wie der Gott in Frankreich. Schön nach Tunesien geeiert und nach Lanzarote und sonst wohin. Ne? Richtig schön Urlaub gemacht und alles. Aber wenn ich jetzt auf meinen Rentenbescheid gucke, was steht da drauf? Da steht drauf, herzlichen Glückwunsch, viel Spaß beim Flaschensammeln. Und das bedenken die einfach nicht. Das sind Sozialversicherungsbeiträge, die flöten gehen, wenn ich zum Beispiel auch die Überstunden nicht bezahle. Wenn der Chef dann sagt, ja, aber wir verdienen gutes Trinkgeld, ja, und das kriegst du schön unversteuert bar auf Krall, das ist schön und gut, aber es hilft mir in der Zukunft nicht.
Viele, viele Gäste, viele, viele Endverbraucher würden ja sagen, ja gut, ich geb Trinkgeld, aber der Rest hat mit mir nichts zu tun. Das liegt nicht an mir sozusagen, bessere Löhne zu bezahlen. Ne? Was wäre denn jetzt so der Ansatz, wenn man das wirklich mal vom Gast her denkt und dann vom Gast, der sozusagen in der Gesellschaft auch eingebettet ist? Ne? Da müsste ja schon eine Bewegung kommen zu sagen, ne, das müssten alles tarifliche Löhne sein und die müssten richtig hoch sein. Also ich sehe schon, da gehen jetzt so deine Gewerkschafteraugen so ein bisschen auf. Was wäre denn da der Ansatz? Ne?
Der Ansatz, also die Löhne sind ja jetzt schon mal mit den letzten Tarifverträgen bundesweit gestiegen, bis zu 30%. Ja, das war da hat jetzt selbst mal der DEHOGA, der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband, gemerkt, wenn wir an der Geldschraube nicht drehen, kriegen wir keine Leute. Also jetzt diese Hauruck-Zustimmung, ne? So. Die haben allerdings auch Jahre, Jahrzehnte eine vernünftige inflationsbedingte Tariferhöhung verhindert. Ja? Jetzt platzt die Bombe, jetzt stöhnen die Unternehmen, sie können sich diese Bombe nicht leisten, diese fast 30% mehr. Hätte man das über die Jahre vorher vernünftig gestaffelt hochgezogen, mit entsprechenden Laufzeiten, wäre das nicht so krass gewesen. Aber der Gast ist ja auch in der Verantwortung eben für eine entsprechende Qualität auch entsprechende Preise zu zahlen. Ja, warum sind die Preise oft so niedrig? Weil du schlechte Qualität bekommst und weil eben Überstunden nicht bezahlt werden. Und wir eben sehr, sehr viele prekär Beschäftigte haben. Wir haben ja kaum noch Fachkräfte in der Branche. Es sind ja Ungelernte zum Teil, die dann den Mindestlohn zum Beispiel kriegen. Oder eben, dass ich schwarz beschäftige. Also ich habe jetzt die 520 oder was sind das jetzt? 530 Euro, die man kriegt als geringfügig Beschäftigter. Und lass die aber länger arbeiten, aber dann eben schwarz und bezahl die schwarz. Und dadurch kannst du eben auch die Preise drücken. Aber das geht einfach nicht mehr. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt bei so einem Wetter im Hochsommer durch die hamburgische Innenstadt laufe, egal ob das teuer ist, ob das jetzt im Herlin ist oder irgendwo ein kleinerer Italiener oder ein Grieche, die sind alle voll, die Läden. Die sind voll. Also wenn sie eine Terrasse natürlich haben. Und die Preise werden auch die zahlen, auch wenn das steigt, werden die. Ihr wisst doch noch, wie das war, als der Euro eingeführt wurde, zum Beispiel. Da hieß es auch, das kann sich keiner leisten. Als es hieß, der Mindestlohn wird eingeführt, das geht gar nicht, das können wir uns nicht leisten. Als der Mindestlohn erhöht wurde, haben sie auch gedröhnt. Als damals die Sklaverei abgeschafft wurde, hieß es auch, ohne Sklaven geht die Wirtschaft kaputt. Und ohne Kinderarbeit und ohne den 8-Stunden-Tag und ohne die 5-Tage-Woche ist es alles nicht zu machen. Und siehe da, die Gastronomie hat 10 Jahre in Folge bis 2019 ein Umsatzjahr nach dem nächsten verbessert. Also hat ein Rekord nach dem anderen gebrochen. Und deswegen glaube ich ehrlich gesagt nicht daran, dass wenn man die Preise entsprechend so erhöht, dass die Beschäftigten davon leben können, dass die Leute sich das dann nicht mehr leisten können. Essen gehen ist auch so verramscht worden. Das ist wahrscheinlich wie bei euch in der Reisebranche mit diesen Mallorca für 150 Euro, 2 Wochen All-In-Dingern. So, also nicht böse jetzt, also ich sag mal Ramsch-Urlaub, wenn ihr wisst, was ich meine. So.
Geiz ist geil. Ja.
Geiz ist geil und das ist einfach, das ist ja Luxus. Ja, und ich finde auch, es sollte auch ein bisschen auch Luxus bleiben. Und die Leute sollten auch empfinden dafür, dass das, was sie da gerade tun, irgendwo auch Luxus ist. Und essen gehen gehört nochmal dazu. Wir sind nicht die Kantine der Welt. Ja, ja, Sven, bitte. Also, du hast dich gemeldet, bitte, Sven. Andi, du hast jetzt den Schweigefuchs. So, Sven, bitte, ich schmeiß dir jetzt den Ball
zu. Das macht er bei mir nie, ne? Bei mir meldet er, der redet mir einfach dann so ins
Boot. Ab und zu zeigen wir den Finger. Das heißt, ich möchte gerne die Anschlussfrage stellen. Du solltest eigentlich ganz normal weiterreden. Aber jetzt bin ich dran, ne? Du hast mich drangenommen.
Jetzt würde Andi, ich gerne, merk dir, was du sagen wolltest.
Gerne auch was sagen. Also, ich habe so ein bisschen Frustration, bei dir festgestellt, so nach der Pandemie, dass sich eigentlich nichts geändert hat. Jetzt höre ich aber doch so ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht der Fachkräftemangel es tatsächlich schaffen würde, die Unternehmer, die Gastronomen, die Besitzer von Restaurants, Cafés, Hotels und so weiter und so fort, dann doch dazu zu bringen, anständigere Löhne zu zahlen. Wie hoffnungsvoll bist du da, dass das dann der Fachkräftemangel schafft? Was halt in den 30 Jahren zuvor, was auch die Pandemie wohl deiner Meinung nach nicht so geschafft hat?
Verhalten. Also ich habe eigentlich gedacht, dass sich auch an den Stellenanzeigen zum Beispiel was ändert, dass man eben mehr mit guten Bedingungen wirbt, ja, mit Planbarkeit, dass man die Bedürfnisse, ich sag mal jetzt Hashtag Generation Z, dass man die Bedürfnisse der jungen Leute jetzt mal mehr in den Mittelpunkt stellt, weil da habe ich eine Studie zugelesen, weltweit übrigens, dass eben diese Menschen in dem Altersspektrum von Generation Z, ich glaube von 2000 bis, weiß ich nicht, 1980 oder so soll das irgendwie gehen, keine Ahnung, dass die eben mehr leben wollen und nicht mehr so wie unsere Eltern die Arbeit in den Mittelpunkt stellen. Und der zweite Punkt ist, dass mit dem Ukraine-Krieg wahrscheinlich viele Gastronomen gedacht haben, wir nutzen jetzt diese Flüchtlingsströme und integrieren die Menschen, die hierher kommen, in den Arbeitsmarkt. Und das hat jetzt auch nicht funktioniert, weil die einfach kein Deutsch können. So, wurde ja jetzt auch, gab es ja auch einen Artikel drüber, dass das nicht so wirklich gut funktioniert. Na, also weil vielleicht mal Deutschkurse bezahlen, vielleicht klappt es dann eher. So, und auch das Suchen von Menschen in Asien zum Beispiel oder in Osteuropa wird den Fachkräften oder den Personalmangel nicht signifikant verbessern, ja, oder bekämpfen. Na, genauso wenig wie die Digitalisierung. Natürlich ist in Hotels ist es attraktiv, mit Digitalisierung und künstlicher Intelligenz so bestimmte Dinge zu machen, Check-ins und so zu machen, alles so ein bisschen zu vereinfachen. Aber es wird immer Bereiche in der Gastronomie geben, so gerade auch im à la carte, wo es nicht eine komplette Digitalisierung gibt. Natürlich fährt da mal so ein Roboter, so ein Service-Roboter rum, wo du deine Teller nimmst. Aber es bedarf trotzdem ja immer irgendwie Menschen. Und der Punkt ist eigentlich, was mich frustriert, ist wirklich, dass so wenig Wert auf Fachkräfte gelegt wird. Also die wirklich gut ausgebildeten, motivierten, qualifizierten bis hochqualifizierten Fachkräfte. Und damit meine ich jetzt nicht nur im mittleren Management, ja, oder höher, sondern wirklich so wie damals noch der alte Chefterang mit Mitte 60, ja, der wirklich, der alles kann und alles weiß, also richtige Fachkräfte.
Also du meinst den, der auch wirklich, weiß nicht, 10 verschiedene Arten kennt, wie man irgendwie Servietten faltet, der 8 verschiedene Messer und Gabeln irgendwie unterscheiden kann.
Der alles kann, der auch, ja, Beschwerdemanagement zum Beispiel kann. Ja. Ja. Der den Unterschied zwischen Karaffieren und Dekantieren kennt. Der den Unterschied zwischen Latte Macchiato und Cappuccino kennt.
Das heißt Latte Macchiato, lieber Olli.
Latte Macchiato.
Sowas will
oder in der Late Machade. Late Machade geht auch.
Late Machade.
Ich habe jetzt Bock auf ein schönes Glas Chianti.
Ja, ja. Ja. Und die Gnocchos mit Soße, ne?
Ja, wobei Aglio Oglio mag ich auch sehr gerne. Ist auch sehr lecker.
Aglio was?
Mit Aglio Oglio mit Wöstersoße.
Ah, okay. Sehr gut, sehr gut.
Ja, ja. Andi, darüber hast du ja, diese Woche sind wir in Italien, da bestelle ich das mal für dich.
Ja. Da hast du aber 2 Bücher drüber geschrieben, über das. Da haben wir in der ersten Folge mit dir vor 2 Jahren drüber geredet. Ich glaube, jeder, der irgendwie da ein bisschen mehr Einblick haben möchte, der sollte sich eins oder vielleicht sogar beide deiner Bücher kaufen. Wie heißt die nochmal? Ist die Avocado regional? Und
das war übrigens mein zweites. Da hast du die Anmoderation verkackt.
Ach, na gut.
Siehst du, mit was ich hier arbeiten muss? Siehst du das? Endlich merkst du mal.
Das andere Buch heißt, ist das Gemüse auch vegan? Ne?
Richtig, ganz genau.
Sehr schön, sehr schön.
Das war noch nett. Bei dem zweiten hat auch mein Verlag aufgegeben und das haben sie so gedruckt, wie ich es geschrieben habe. Also das ist ein bisschen frecher, sag ich mal.
Olli, du hast über Fachkräftemangel gerade geredet, Personalmangel, Fachkräftemangel, das haben wir jetzt so ein bisschen in einen Topf geworfen. Ne? Wir hatten vor einigen Folgen Caroline von Kretschmann bei uns im Podcast zu Gast, die den Europäischen Hof in Heidelberg leitet, eigentlich eine vorbildliche Unternehmerin, preisgekrönt, die viele Dinge eigentlich sehr richtig macht, scheinbar. Es scheint ja zu funktionieren in dem Haus, das sie leitet. Wo siehst du denn den Ansatz? Du hast jetzt einige Themen schon angerissen, Fachkräftemangel. Du sagst, es wäre schön, wenn es wieder richtig Fachkräfte gäbe. Was sind denn deiner Meinung nach die Lösungen dafür?
Eine Lösung wäre erst einmal ein wertschätzender Umgang mit sinnhafter Arbeit, Sinnhaftigkeit in der Arbeit. Caroline finde ich ganz fantastisch. Das ist eine von den ganz, ganz wenigen, die ich vorbehaltlos einfach geil finde. Ja, also ich habe einen ganz, ganz großen Respekt. Ich habe auch mal mit ihr zusammen auf Instagram mal ein Video gemacht, gemeinsames. Und sie, aber auch zum Beispiel Markus Frenkel vom Blauen Reiter, die haben, oder Alexander Schaf kann ich meinetwegen auch nennen, aus Goslar, die haben richtige Programme zur Weiterbildung für Beschäftigte, die sie aber auch da abholen, wo sie sind. Und die das Potenzial, das sie in den Beschäftigten erkennen, auch fördern. Also wenn ich sehe, ich habe da jemand, der einfach Bock auf Weine hat, der einfach richtig Bock auf Weine hat, dann sollte ich darüber nachdenken, ihm den Sommelier zu finanzieren. Dann gibt das wieder Leute, die sagen, oh naja, aber dann geht er ja vielleicht gleich danach und sowas. Ja, dann geht er vielleicht, aber er ist Sommelier und er weiß, wo er den gemacht hat.
Ne? Das spricht sich rum. Ne?
Und das spricht sich rum, das ist auch, das wird dann erzählt. Und auch wenn jemand geht, heißt es ja nicht, dass er nicht vielleicht wiederkommt. Ne? Dass man denen eben auch sagt, pass auf, du willst jetzt in die Welt für 10 Jahre, weil du bist jung, mach das. Wenn du wieder nach Deutschland kommst, dann weißt du, wofür dich die Tür offen steht. Ja, also das ist zum Beispiel auch eine Sache, die Leute, wenn sie zum Beispiel dann kündigen, nicht aus dem Auge zu verlieren, sondern zu sagen, okay, wir trennen uns ja im Guten, ist ja nichts passiert, du willst einfach nur mal nach Amerika oder nach Australien und dann kommst du wieder und dann gehörst du wieder zu uns. Also du bist gerne wieder herzlich willkommen. Das sind so die Maßnahmen. Also dass man wirklich nicht dass man die Leute wirklich nicht nur nach den eigenen Bedürfnissen ausbildet, ja, die man so im Tagesgeschäft hat, sondern eben die Stärken dieser Mitarbeiter stärkt. Weil du weißt ja nicht, was passiert. Vielleicht hast du dann wirklich ein richtiges Talent, der dir einfach mal richtig eine richtig fette Weinkarte schreibt, wo du nie jemand hattest, der das vielleicht macht. Ja, das wird eben meiner Meinung nach viel zu selten gemacht. Du bist halt so ein Verschleißteil. Du bist ein Teil der Wertschöpfungskette für das, was du halt machen musst, aber es wird wenig individuell in die Leute investiert. Das ist das Problem ganz oft in der Branche.
Also dass die mittelfristige, die langfristige Sicht auf die Dinge fehlt. Dass man auf das Tagesgeschäft guckt und im Endeffekt die Payoffs eines Invests in den Mitarbeiter ja gar nicht sieht.
Richtig, du wirst ja auch, das geht ja auch andersrum, dass du teilweise, dass Leute eingestellt werden ins mittlere Management, die fehlen ja auch jetzt in der Pandemie. Restaurantmanager oder keine Ahnung, sagen wir mal so diese Position oder Stationsleiter, die für diese Position gar nicht geschaffen sind, weil sie dafür noch nicht da, also noch nicht reif genug sind, ne, zum Beispiel, noch nicht genug Berufserfahrung haben. Die scheitern ja auch ganz oft, weil gar nicht die Zeit ist oder das Interesse, die auszubilden. Zu sagen, okay, du hast jetzt diese Position und da wächst du jetzt rein, ja. Weil du stellst ja nicht immer Leute ein, die schon vergleichbare Positionen hatten, sondern manchmal stellst du ja auch eben Leute ein, die vielleicht vorher noch Chefdrang waren oder wo du denkst, die haben vielleicht Potenzial, aber du musst sie ja begleiten weiter. Und so produzierst du auch unzufriedene Mitarbeiter, Leute, die zwangsläufig scheitern an Aufgaben, die sie nicht können. Du kannst nicht in der Kreisklasse mal Trainer gewesen sein und dann kommt irgendwie ein Bundesligist und erwartet von dir, dass du nächste Saison die Champions League gewinnst. Das ist unrealistisch. Beide Seiten scheitern. Verantwortlich sind meiner Meinung nach gar nicht die Leute, die da befördert werden oder eingestellt werden, sondern es scheitert ganz oft an den Unternehmen selbst, an den Direktionen, an den Inhabern, so, weil die auf Biegen und Brechen da Leute irgendwie einstellen.
Die Breite der Gastronomie ist ja wirklich riesig, ne? So ähnlich wie im Tourismus. Es gibt die Pauschalreisen, es gibt die Luxusreisen, es gibt, ne, alles Mögliche bei euch auch. Mhm. Wie sieht das denn in der Sterneküche aus? Ich meine, da kann man ja nicht einfach so irgendjemand nehmen, eine studentische Aushilfe und sagen, ja, okay, jetzt bedien mal hier einen Gast, der, ne, meine 12 Gänge, 400 Euro den Abend bezahlt und dann noch die und die Weine. Weine ist ja eh nochmal sowas, was extra geht, hat's ja gerade angesprochen mit dem Sommelier. Wie sieht denn es da aus? Da muss doch eigentlich ordentlich, also ist das nicht das Ziel, dass man da arbeitet, weil da wird ordentlich bezahlt, da kriegt man die Anerkennung, da kriegt man das Trinkgeld, da kriegt man die Sicherheit im Job?
Also gemessen an dem, was du als Arbeitspensum hast, was du an Expertise am Gast oder in der Küche brauchst und dem Anteil des Trinkgeldes, bist du bei dem Griechen um die Ecke besser aufgehoben als in irgendeinem Sternetempel.
Okay. Liegt das am Geiz der Deutschen oder
woran? Nein, das liegt einfach daran, dass du beim Griechen um die Ecke mehr Geld verdienst, weil du weniger leisten musst. Ich mag Sternerestaurants nicht. Ne? So. Das Problem ist einfach, was du gesagt hast, stimmt ja. Du hast zum Beispiel 8, 10, 12, 15 Gänge. Du musst immer am Gast sein. Du musst dich auskennen. Du musst gut sein. Du musst professionell sein. Ja, du hast sehr viel Nachbereitung. Du hast sehr viel Vorbereitung. Ja, der Service am Gast ist ja nur ein Teil. Das muss ja auch irgendwie, das Besteck muss poliert und richtig eingedeckt werden. Die Tischdecken müssen gebügelt werden und so weiter und so fort. Du brauchst Fachwissen. Du musst wissen, was du auf dem Teller hast, weil du stellst es dem Gast ja nicht hin, sondern du erklärst ihm die Komponenten einzeln und so weiter und musst dann im Zweifel wissen, was da für ein Wein zupasst, beziehungsweise wenn dein Gast den Wein nicht mag, musst du eine Alternative kennen. So. In der Küche genau das Gleiche. Wenn du vorher irgendwo, da ist es ein bisschen anders, da brauchst du noch, also da musst du, du brauchst da richtig Fachleute, aber die werden nicht entsprechend bezahlt für die Arbeit, die sie leisten. Es gibt ja keine Staffelung. Es ist ja nicht so, dass du in einem Ein-Sterne-Restaurant jetzt weniger verdienst, dafür in einem 2 Sterne mehr und im 3-Sterne-Restaurant noch mehr, sondern die zahlen im Prinzip, wenn du Pech hast, Mindestlohn oder vielleicht ein bisschen drüber. Wenn du Glück hast, auch Tarif. Aber für die Aufgaben, die du leisten musst und die Expertise, sind die unterbezahlt.
Nun ist das Argument ja, dass dort das Trinkgeld auch viel höher sei. Und das wäre jetzt auch das Stichwort dafür, dass ja die Missstände in Sternerestaurants, von denen es ja nicht wenige gibt, ja doch immer wieder auffliegen. Und da spielst du ja manchmal auch eine nicht ganz kleine Rolle. Ne?
Du spielst jetzt auf den Jürgens-Skandal an.
Also ich nenne keine Namen, das läge an dir da was sozusagen. Aber es ist doch tatsächlich so, dass das, was teilweise in Sternerestaurants los ist, ist schon starker Tobak, ne?
Ja, also wie hoch das Trinkgeld ist, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Es hängt natürlich darüber an, du hast natürlich weniger Tische und weniger Gäste, weil du hast ja auch nur eine Einmalbelegung, ne? Mhm. Und dann ist halt immer die Frage, ob du wirklich so viel mehr Trinkgeld machst, als wenn du irgendwo in einem Biergarten arbeitest, wo du kleine Beträge hast, aber mehr Gäste und das richtig, ne, weil die dann irgendwann betrunken sind und mehr Geld geben und so. Und wie gesagt, die Zahlbeträge höher sind und somit vielleicht das Trinkgeld geringer, weil, ne, weil Leute dann, wenn du in einem 3-Sterner über 1000 Euro für 2 Personen zahlst, dann weiß ich nicht, will ich nicht beurteilen jetzt das Trinkgeld, die Situation. Aber was die Arbeitsbedingungen oder eher toxische Arbeitsbedingungen, Machtmissbrauch und solche Geschichten angehen, ist das wirklich dreckig, was da abgeht. Das Problem in der Sternegastronomie, auch in der Luxushotellerie, ist, dass die nach außen hin natürlich, das sind Stars, das sind Superstars. Ja, guckt euch mal die Michelin-Galas an, ne? Das sind Top-Events. So, wenn irgendeiner einen Stern bekommt, dann steht das in der Presse, in der Lokalpresse und so weiter und so fort. Dann gibt es natürlich noch die paar Superstars, die 10 3-Sterne-Köche, die es in Deutschland gibt und einige Altgediente, ja. Und da geht keiner ran. Da würde niemand auf die Idee kommen, dass die ihre Leute schlecht behandeln und schlecht bezahlen. Ja, weil nach außen wirkt ja alles professionell. Und wir haben ja gerade in Deutschland, finde ich, das Problem, Unternehmer werden pauschal immer erstmal als super tolle, als die Übermenschen dargestellt. Du bist Unternehmer, also bezahlst du gerecht, du behandelst deine Leute gut, weil du bist ja ein Unternehmer, du weißt ja, wie es geht. Ja, aber nur weil jemand gut kochen kann, ist er deswegen noch lange kein guter Chef. Und diese ganzen Sachen, die so in der Sternegastronomie laufen, die müssen einfach mal veröffentlicht werden. Und damit habe ich angefangen mit Arbeitsverträgen zum Beispiel, also Hashtag Hotelleaks, ja. So, mit inkludierten Überstunden, die im Arbeitsvertrag stehen und so weiter und so fort, weil ich es einfach nicht mehr ertragen konnte. Ich konnte es nicht mehr ertragen, dass du irgendein Sternekoch im Fernsehen siehst und weißt ganz genau, der behandelt seine Leute schlecht. Das ist belegbar. Oder ich habe zumindest Belege dafür von Leuten bekommen, die eben bestimmte Vorwürfe machen, weil man ist ja nicht bescheuert. Erzählen kann man ja sowas, aber wenn das jemand beweisen kann, und ne, also ich habe ja zum Beispiel auch Dienstpläne von dem 3-Sterne-Koch bekommen, wo dann einfach mal irgendwie Arbeitszeitbetrug auf Ansage, da stehen 12, 13 Stunden Schichten im Dienstplan, das müsst ihr euch mal reintun. Ja, daran sieht man, wie selbst, also die sind so unvorsichtig, weil sie einfach das Gefühl haben, sie sind unangreifbar. Und das waren sie auch jahrelang. Und irgendwann auch mit im Zuge dieses Zeitartikels über toxische Bedingungen in der Sterne-Gastronomie war klar, dass relativ viel über den Christian Jürgens eben kommt. Dass mir Leute geschrieben haben, ja, oder selbst nur anhand der Veröffentlichung, die ich gemacht habe, mir geschrieben haben, ob es sich um den und den Koch handelt. Also da hat man schon an der Erzählung, ja, oder an den Bildern hat man schon gesehen, um wen es sich handelt. Also es haben Leute erkannt oder zumindest vage gefragt. Und da war der Punkt, wo ich gedacht habe, da muss man jetzt mal näher hingucken. Gerade bei den Leuten, die sich als Sprachrohr der Branche, als Botschafter der Gastronomie aufspielen oder eben von den Medien als solche behandelt werden. Da musst du genau hingucken. Und just in dem Moment, wo dann auch noch das Problem mit Til Schweiger kommt und mit Rammstein und so weiter und so fort, also wie jetzt eben das Thema toxische Arbeitsbedingungen und Machtmissbrauch haben, ist es an der Zeit, dass sowas wirklich mal ganz, ganz krass hinterfragt wird und dass da genau hingeguckt wird. Weil als ich damit angefangen habe, als dann klar war, okay, jetzt kommt der Spiegel und recherchiert und das wurde veröffentlicht, da haben doch alle gesagt, ja, das gilt die Unschuldsvermutung, das kann ja nicht sein, das ist doch alles ausgedacht. Dann hat sich die Althoff-Gruppe von Jürgens getrennt und da wurden die dann alle still. Dann hatte man das Gefühl, dass die alle dachten, oha, also so unwahrscheinlich kann es nicht sein, wenn der jetzt auf einmal von der Althoff-Gruppe quasi ins Ausgeschickt wird. Ne?
Was hörst du denn jetzt aus der Branche, also gerade aus dem Sterne-Küchenbereich? Das ist ja jetzt auch noch nicht so lange her, die Jürgens-Althoff-Geschichte. Ja. Was hörst du denn? Tun sich Dinge, ändern sich Dinge zum Besseren? Das kann ja auch nicht von einem Tag auf den anderen gehen. Ne?
Nee, das Problem ist ja folgendes. Die Leute, die sind ja nicht für sich selbst verantwortlich. Ja, ich glaube, wir haben eine Handvoll Sterne-Restaurants in Deutschland, die nicht an einem Hotel angebunden sind. Das heißt, das ist ähnlich wie bei der Til Schweiger-Geschichte, wo Konstantin Film sicherlich auch informiert gewesen ist, was passierte. Aber der Typ ist eine Gelddruckmaschine. Ja, und wegen so ein paar Regieassistentinnen wirst du nicht den Typen vor die Tür setzen. Und das ist bei Sterneköchen genau das Gleiche. Die sind für ihre Hotels, das sind ja meistens Pachtverträge, ja, so, das sind halt Zugpferde für die. Ja, da kommen teilweise Gäste nur für die, steigen im Hotel ab, weil sie bei dem und dem Koch essen wollen. Also das ist ja eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Und dann ist natürlich klar, dass dann die Hotelgruppen da nicht so genau hinsehen, ja, und eben auch die Beschäftigten Angst haben einfach. Die haben Angst.
Aber ich als Gast, wie kann ich mich denn informieren? Also wenn ich sagen wir mal, ich möchte irgendwie Sterneküche genießen, ja, und wie kann ich denn rausfinden, wo man guten Gewissens hingehen kann? Ne?
Gar nicht. Weil, wie gesagt, es gibt keine, du könntest auf Kununu gucken, aber Kununu würde ich auch mit Vorsicht genießen. Ja, dieses also Arbeitgeberbewertungsportal, wo Angestellte eben ihre Betriebe bewerten können. Ja, da gibt's aber auch, also das ist auch immer mit Vorsicht zu genießen. Ihr wisst das ja aus der Reisebranche auch, ne?
Ach was.
So, da kriegt das Hotel, kriegt dann einfach nur einen Stern, weil das war einfach zu heiß. So Urlaub in Tunesien, 40 Grad und nur ein Stern, weil ich habe einen Sonnenbrand bekommen. So. Ja, solche Menschen gibt's halt auch. Also du kannst als Gast da gar nichts machen. Das ist auch nicht die Aufgabe des Gastes, sondern das ist die Aufgabe im Prinzip der Beschäftigten oder vielmehr der ehemaligen Beschäftigten und eben auch der Medien, da mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen.
Aber das Interesse verfliegt ja auch wieder schnell, ne? Das ist dann mal eine schöne Story. Und dann poppt alle paar Jahre eine Story auf über einen Sternekoch und dann regen sich alle auf. Der wird dann gefeuert und dann wächst Gras über die Sache und dann ein paar Jahre später kommt wieder eine Geschichte hoch. Also das Muster kennt man ja.
Das Muster kennt man, aber im Prinzip die Sterne-Gastronomie, die hat ja dieselben Personalprobleme wie alle anderen auch. Ja, auch so ein Indiz dafür, dass es da eben auch nicht besser läuft. Ja, es muss sich halt insgesamt, also das ist aber auch die Verantwortung der Beschäftigten, muss man aber auch sagen.
Also du meinst, der Arbeitsmarkt wird das regeln, ne? Oder kann das regeln? Ne?
Ja, muss ja. Ich meine, wir haben 345.000 Beschäftigte verloren mit der Pandemie. Jetzt fragt sich alle Welt, wo sind die denn alle hin? Ja, wo sind die denn hin? Ja, frag doch nicht, wo die hin sind, sondern frag doch mal lieber, warum sind die weg? Ja, warum sind die weg? Und Sterne-Gastronomie ist halt wirklich, also du wirst wirklich sowas von knallhart ausgebeutet in dieser, in diesem Metier. Das ist unfassbar. Du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass du dieses Arbeitspensum schaffst, ohne gegen das Arbeitszeitgesetz zu verstoßen. Deswegen habe ich auch zum Beispiel, habe ich auch gesagt, ich pauschalisiere jetzt alle 327 Sterneköche und sage, keiner von denen zahlt Überstunden. Oder hält sich jetzt nicht das, aber hält sich ans Arbeitszeitgesetz. Ich behaupte, von denen hält sich keiner ans Arbeitszeitgesetz. Und wenn sie es tun, dann sollen sie es. Das Ding ist halt, die beweisen es immer nicht. Es sagen immer einige, ja, also wir machen das, also wir bezahlen Überstunden, wir machen alles. Ja, beweis es doch mal. Macht keiner. Was bezahlt, wenn du auch fragst, selbst in Vorstellungsgesprächen habe ich auch schon erlebt, du fragst nach dem Bruttogehalt, Einstiegsgehalt. Ja, da müssen wir nochmal Rücksprache halten oder das sagen wir erst nach dem Probearbeitstag. Also das Problem ist, dass die Branche unfassbar intransparent ist. Von der Speisekarte, wo der Gast nicht weiß, was drin ist in dem Essen, bis zum Gehalt des Personals ist die Branche einfach wahnsinnig intransparent. Und das macht es schwer für Gäste, es zu beurteilen. Das macht es aber auch leider schwer, gerade für Berufseinsteiger, die Spreu vom Weizen zu trennen. Ja, also dieses Klischee immer Augen auf bei der Berufswahl oder du wusstest ja, worauf du dich einlässt, ist halt auch Quatsch. Ja, wenn ich mich in irgendeinem geilen Ressort irgendwo als Animateur bewerbe, ja, dann weiß ich auch vorher nicht, ob der Laden gut ist oder nicht. Wie soll ich denn das rausfinden? Kann ich nicht. Das ist ein 5-Sterne-Luxus-Ressort irgendwo in Abu Dhabi, ja. Und ich denke, boah, geil, professionell, super, da fange ich jetzt an. Wen soll ich fragen?
Also Olli, ich weiß zumindest, wenn wir uns das nächste Mal treffen, wird es nicht in einem Sterne-Restaurant sein, ne?
Nein. Nein.
Aber dann hier mit noch großen Bier in der Alster, ne?
Ja. Wir haben in der letzten Stunde jetzt über Überstunden, über zu wenig Trinkgeld, über zu lange Dienstpläne und sonst irgendwas gesprochen. Trotzdem, Olli, es ist eine Branche, die dich nicht loslässt. Du liebst sie, du lebst sie. Was macht sie so geil? Warum kannst du dann doch nicht davon lassen? Ich will ein positives Schlusswort hier.
Also es ist halt Leidenschaft. Ne? Das ist halt, ich bin in diese Branche eingestiegen und wusste sofort, das war Liebe auf den ersten Blick. So. Weil das Arbeiten mit Menschen, das ist schon cool. Das Team ist geil und die Gäste sind ja überwiegend auch geil. Was ich so veröffentliche, sind so Strahlungsspitzen. Ne? So, das hat ja jeder mal. Das sind so die 5% oder 10% an irren Menschen, die rumlaufen. Aber insgesamt macht es einfach wahnsinnig viel Spaß. Du bist immer in Bewegung, du musst schnell denken. Es ist immer was los, ja. Kein Tag ist wie der andere. Das ist einfach das Geile dabei, mit Menschen zu arbeiten. Das ist schon cool. Das lässt mich auch nicht los. Und schön, also wenn die ganzen Bedingungen anders wären, wenn es fairer laufen würde, wenn du geiler bezahlt werden würdest, wenn es mehr Wertschätzung gäbe, dann bin ich mir auch ziemlich sicher, dass du viele Menschen für diese Branche auch extrem begeistern kannst. Weil das Potenzial ist unendlich. Du kannst so viel machen, wenn du in der Gastronomie gelernt hast oder ne, in der Gastronomie arbeitest. Die ganze Welt steht dir offen. Mhm. Und das soll doch nicht verloren gehen an knauserigen Betrieben, an Mindestlohn, an nicht bezahlten Überstunden. Das ist das, was mich so ärgert.
Steht denn ein drittes Buch an, wo du vielleicht auch über die schönen Seiten der Branche mal redest?
Ich glaube erstmal nicht. Nee.
Oder vielleicht ein Podcast, Gastronomicus, der Podcaster?
Nee, auch nicht.
Auch nicht.
Oder wir machen was, wir können ja, du kannst, also du hast ja genug Zeit und Sven auch, dann machen wir.
Nein. Genau. Total Langeweile.
Ja. Ja. Wir sitzen auch noch auf den Händen den ganzen Tag.
Ja, ich weiß, ihr macht den ganzen Tag Podcasts und guckt Fußball.
Ja, genau.
So sieht's aus. Ekelhafte Mann.
Aber das können wir wirklich machen. Das Schöne daran, dass der HSV ja nicht aufgestiegen ist, sondern immer noch nach 5 Jahren in der zweiten Liga dümpelt. Es gibt wieder ein Spiel, HSV gegen Fortuna Düsseldorf. Und vielleicht schaffen wir es ja dieses Jahr oder nächstes Jahr dann, dass wir uns da einmal gemeinsam treffen. Vorher ein schönes Bier an der Alster, danach dann sowieso. Nehmen wir Andi noch mit. Und dann
haben wir einen schönen Tag. Ich bringe euch zum Stadion. Ne? Ich setze euch da ab. Da müsst ihr alleine klarkommen mit eurem Problem. Ne?
Du kriegst draußen eine Pommes und Currywurst und wartest auf uns.
Ja, ich höre mir das
wieder aus. Wir lassen ihn im Auto. ein bisschen die Scheibe runterkurbeln.
Ein bisschen.
Nicht dann füttern. Darfst du ein bisschen, darf ein bisschen NDR 2 hören.
Meinetwegen gerne. Sehr alles gut. Besser als sehr Fußball. Gut. Olli, wo können unsere Hörerinnen und Hörer denn von, über und dich lesen und mit dir mitleiden, mit dir mitfiebern und sich aufregen über das, was so in der Welt der Gastro los ist? Mach mal ein bisschen Werbung für deine Kanäle hier.
Meine Kanäle, ja, das ist ja Facebook nach wie vor, Gastronomicus, meine mittlerweile dritte Seite. Die anderen zwei wurden gesperrt, ich weiß nicht warum.
Und kann ich mir gar nicht vorstellen.
Nee, ich auch nicht. Ich weiß gar nicht, was das soll, dass sich Menschen immer so beleidigt fühlen oder so, nur weil man mal ein bisschen direkter ist. TikTok mache ich auch, da bin ich mittlerweile auch ganz gut aktiv, auch mit meiner zweiten Seite.
Du tanzt aber nicht, ne?
Nein. Okay. Die Zeiten sind vorbei. TikTok ist mittlerweile, das hat sich verändert. Also es ist weg von diesen Tanzeinlagen, gibt es natürlich immer noch, ne? Mhm. Aber da gibt auch so Menschen wie mich und andere komische Vögel in diesem Zoo der digitalen Netzwerke, wo man so ein bisschen rum. Ja, und wahrscheinlich übernächste Woche kommt was bei TAF. Das wird wahrscheinlich auch bei TAF. Thema sehr Trinkgeld, schön. Jawohl.
Sehr schön. Und deine Bücher sind immer noch im Handel erhältlich.
Ja. Die sind immer noch im Handel erhältlich, ja. Die geistern da auch irgendwo noch auf den Krabbeltischen rum. Kann man sich aber auch mal antun, wenn man mal irgendwie eine Viertelstunde auf die Toilette muss. Das hat sich als Klolektüre etabliert, habe ich mir sagen lassen.
Ein glühendes Plädoyer vom Autor selbst. Olli, vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei warst.
So beenden ja, ich habe mich auch gefreut.
So beenden wir unsere dritte Staffel, lieber Sven, mit der Toilettenlektüre von Olli Gastronomicus Rieke. Es war uns eine Ehre, ein großes Vergnügen und wir sehen uns bald mal wieder. Also wie gesagt, ihr geht ins Stadion, ich bleib draußen, aber das Bierchen an der Alster, das schaffen wir mal wieder, ne?
Ja, das sollten wir tatsächlich mal wieder schaffen, ne? Sehr schön. Ist ja perfekt, das Wetter im Moment.
Perfekt. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, damit verabschieden wir uns in den Sommer. Sven, hast du auch noch was zu sagen?
Dankeschön.
Das sage ich auch. Danke.
Danke. Und wir kommen aber wieder, keine Sorge. Oder ist das eine Warnung? Ist es? Mal gucken. Aber vielen lieben Dank für alles und ja, wir brauchen einfach eine kleine Pause und wir hören uns aber in 8 Wochen wieder. Aber zwischendrin, wir lassen euch ja nicht alleine. Jede Woche
Best of hin und kommt weg.
Ein kleines Best-of.
So, danke. Ein geiler Podcast. Also ich muss echt sagen, das ist ein geiler, geiler Podcast. Ja, muss ich wirklich mal sagen. Also es gibt ja viele Podcaste, aber eurer ist wirklich, das ist schon wirklich Rinderfilet aufs Ohr. Gefällt mir.
So, da haben wir auch den Titel
für diese Folge. Angefangen und so enden wir. Ist das nicht schön?
Ja,
Podcast bringt Menschen zusammen.
Ja.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, und wenn ihr euch gefragt habt, wo der Name dieser Folge herkam, dann, ja, danke, lieber Olli. Rinderfilet aufs Ohr. Dankeschön.
Aber medium rare.
Ja, ich hoffe. Ja. Ich hoffe, der Koch verkackt es nicht.
Ich mag es gut durch. Ja.
Gut durch? Andi, du bist raus.
Ich bin raus.
Mit einer Pilzrahmsoße, ne?
Dann sagt ihr auch. Jetzt wird das Autofenster ganz, ganz hochgeschraubt.
Bring Leute. Dir noch Tomatenketchup.
Ja, was denn sonst?
Ja, aber den guten von Aldi.
Okay, Leute. Alles Gute für den Sommer. Vielen lieben Dank, lieber Olli.
Gerne, ich danke euch.
Danke, ciao.